Ehe mal Sex.
Ein Podcast zur offenen Ehe.
Mit Claire.
Und Jörg. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts.
Schambereich, Schamhaare, Schamlippen. Es trieb ihr die Schamesröte ins Gesicht. Er schämte sich zu Tode. Besonders für unsere sexuellen Vorlieben müssen wir uns am allermeisten schämen. Aber warum eigentlich? Darüber wollen wir in der heutigen Folge sprechen.
Und vorneweg, es kann durchaus möglich sein, dass wir immer wieder auf dieses Thema zurückkommen, dass Frauen eher in die Scham gezwungen werden als Männer.
Wir haben als Startpunkt uns mal kurz überlegt, worüber reden wir eigentlich? Und ich stelle eine kleine Begriffsdefinition voran. Es geht um Sprachlichkeit und vor allem um die Begriffe Scham und Schande. Und was ist der Unterschied? Ich habe mir mal nachgeschaut, was ist eigentlich Scham? Wie kann man sowas definieren? Und habe gefunden, Scham ist ein selbstbezogenes Gefühl der Minderwertigkeit oder Bloßstellung. Das entsteht, wenn man tatsächlich oder vorgestellt gegen eigene oder soziale Normen verstoßen hat und sich negativ bewertet fühlt. Anders als Schuld richtet sich Scham auf die ganze Person, also ich bin falsch. Nicht primär auf eine Handlung, so wie zum Beispiel, ich habe etwas Falsches getan. Das wäre Schuldbewusstsein. Also wir sprechen über Scham, aber natürlich lässt sich das auch nicht ganz von Schuld trennen, von Verlegenheit und von anderen Begriffen, die damit irgendwie verbunden sind.
Es ist wieder mal sehr interessant und du bringst mich gleich wieder zum Stottern.
Mit was für Sachen, die schon wieder daherkommen.
Ja, gell? Das ist immer irre.
Also, wo fangen wir an?
Ja, lass uns einmal in der Kindheit anfangen. Da wird man ja meistens ein bisschen geprägt.
Ich glaube, Scham ist, wenn man so zurück überlegt, eines der frühesten Dinge in der Kindheit, die einem Menschen eingetrichtert wird, oder?
Ja. Ja, schon.
An was kannst du dich so erinnern in deiner Kindheit, wo du aus heutiger Sicht vielleicht sagst, da geht es um Scham oder da wurde dir beigebracht, dass du dich schämen sollst?
Da muss ich jetzt einmal sagen, in meiner Kindheit, meine Großeltern, danke dafür, haben mich nie fühlen lassen, dass ich mich schämen muss. Ich durfte frei und nackt durch den Garten laufen. Das ist einfach immer sehr, wir haben das, das ist einfach, also Nacktheit an sich zum Beispiel ist ja schon sehr, sehr offen bei meinen Großeltern gelebt worden. Und ich kann mich an keine einzige Situation erinnern, wo ich mich schämen hätte sollen. Von meinen Großeltern aus. Gehen wir eine Generation zurück. Es gab tatsächlich eine einzige Situation und ich glaube, ich war keine 3 Jahre alt und ich kenne diese Situation nur aus Erzählungen meiner Uroma. Meine Uroma ist sehr lange schon verstorben, die hat beide Weltkriege erlebt, also das ist wirklich schon sehr, sehr lange her. Ich kann mich noch erinnern, sie hat mir einmal gesagt, dürfte so 2 Jahre alt gewesen sein und bei ihr gewesen sein, und ich habe mir in die Hosen gemacht. Und da dürfte sie sicher gesagt haben, schämst du dich eigentlich nicht. Ich selbst kann mich nicht daran erinnern, ich kenne das nur aus Erzählungen. Aber meine Großeltern an sich haben mir nie das Gefühl gegeben, dass ich mich schämen muss.
Also es ist schon immer interessant. Du fängst an direkt mit der Nacktheit, weil es wird einem ja eingeredet, man soll sich für 1000 Sachen schämen. Auch wenn man zum Beispiel nicht angemessen gekleidet ist für ein Event oder so, oder weiß ich, kleine Kinder, was denn, Zunge zeigen, da muss man sich schämen, oder wenn man unartige Wörter sagt, muss man sich schämen und lauter solche Sachen. Aber es geht immer darum, dass man irgendetwas getan hat, das in die, sagen wir mal, in die Schiene, das ist Pfui, das ist Gacka. Und da wird die Sexualität gleich mit reingesteckt. Sexualität ist Gacka.
Natürlich, also ich möchte in dem Fall vielleicht einmal die Barbara Baldini, großartige Frau, noch einmal vielleicht da zitieren, die gesagt hat, wenn kleinen Jungs, wenn sie sie in die Hose fassen, dann hast du immer gleich, das sind richtige Buben, das wären einmal richtige Männer. Und wenn Mädels sich in die Hose fassen, dann ja, schämst du dich nicht und pfui und das macht man nicht und hin und her. Also da fängt es ja bei den meisten schon an. das gab es in meiner Kindheit nicht. Also es gab es auch nicht, dass ich unangemessen gekleidet war. Mir ist immer gesagt worden, überleg dir gut, wie du dich kleiden willst, ob das auch zum gegebenen Anlass passt. Ich bin mit Kleidung auch zu Hause nie irgendwie mit Scham in Berührung gekommen. Das war immer okay. Meine Großeltern haben mich sehr entfalten lassen. Die haben gewisse Dinge nicht gut gefunden, wie dass ich halt kurze Kleider mit Dogmatens tragen habe. Das war für meinen Opa immer so, naja, kann man machen, muss man aber nicht. Aber er hat nie gesagt, ich soll mich dafür schämen.
Aber warum kann man das oder muss man das nicht machen? Was passt dran nicht?
Ich glaube, mein Opa hat so ein bisschen ein Problem mit Militärstiefel gehabt.
Aha,
okay. Es war ihm, oder vielleicht war es ihm auch nicht weiblich genug. Er hat das nie ausgeführt. Ich glaube auch aus dem Grund, dass ich mich nicht falsch fühle.
Mhm.
Aber rückwirkend würde ich sagen, meine Großeltern in meiner Erziehung haben mich niemals schämen lassen.
Das war in meiner frühen Kindheit ganz anders. Ich bin ja auch die ersten Jahre meines Lebens sehr viel bei meinen Großeltern gewesen, meine Eltern gearbeitet haben. So im Vorkindergartenalter war ich natürlich am Vormittag oft bei Oma und Opa. Das heißt, ich habe einfach viel Zeit dort verbracht. Meine frühesten Schamerinnerungen sind meine Großmutter. Meine Großmutter, die mir immer gesagt hat, was ich alles nicht tun darf, weil das ist eben Pfui und Gacka und so weiter. Und zum Beispiel, also so konkrete Erinnerungen sind, der Hosenstall ist offen. Kleine Buben mit 2 Jahren haben echt andere Sachen im Kopf, als sich korrekt anzuziehen. Also Schuhe verkehrt herum und Hosentürtel war offen.
Reißverschlüsse sind für 2-Jährige der Horror.
Und also zum einen kann ich mich erinnern, wie meine Oma da auf daherkommen ist und mit dem Finger da reingefahren ist und weißt so, damit man bei mir ungutes Gefühl erzeugt. Also um das...
Das ist schon fast ein Übergriff.
Ja, das ist total übergriffig. Aber die Begründung war immer, wie das ausschaut. Man muss sich schämen auf der Straße, wenn einen jemand so sieht. Also sprich, selbst wenn die Schuhe verkehrt herum angezogen sind, der linke rechts, der rechte links, haben wir erst kürzlich wieder gesehen, gell? Unserem kleinen Freund. Das tun Kinder, weil die sehen das halt nicht so. Die ziehen die Schuhe oft verkehrt herum an. Aber dass man ihnen dann einredet, sie müssen sich schämen, weil das gehört sich nicht so und dann andere schauen. Also wie oft ich in meinem Leben den Satz gehört habe, was sollen die Leute sagen und was werden die anderen sagen, wenn du so daherkommst. Das zieht sich bis ins Jugendalter. Die Art der Hosen, die ich getragen habe oder das Aussehen, die Kombinationen oben und unten, meine Haarschnitte oder was ich sonst mit den Haaren gemacht habe, die ersten Versuche, sie ein bisschen zu färben. Es war einfach alles immer mit mir zum Schämen. Gerade bei meiner Großmutter. Mit dir kann man sich nur schämen, hat sie immer gesagt.
War jetzt nicht so super, oder?
Und das Gegenstück ganz witzig, weil du sagst, deine Großeltern waren da im Bereich Nacktheit und ihr seid im Garten alle nackt herumgelaufen, die Kinder. Und da gab es nicht irgendwie so das Einreden, das darf man nicht, das soll man nicht. Das war bei mir ganz umgekehrt, gerade bei der Großmutter. Nacktheit war ein absolutes Tabu. Schambehaftet. Ich bin einmal als Kind aus Versehen ins Badezimmer gekommen, weil ich gerade aufs Klo gehen wollte, als meine Oma dort stand mit Rock und BH. Also sie hat nur die Bluse ausgezogen. Sie hat einen BH angehabt. Die hat geschrien, dass sie heute den Tinnitus förmlich noch spüren kann, wenn ich mich daran erinnere, weil ich sie nackt gesehen habe. Die gleiche Oma mit der gleichen Menge Stoff auf ihrem Busen, aber im Freibad natürlich auch dann am Handtuch sitzt. In der Sonne.
Das ist bescheuert. Nein, das gab es bei uns tatsächlich nicht. Auch in meiner Jugend. Es war alles okay. Das Einzige, wo mich meine Großeltern wirklich das erste Mal das Gefühl gegeben haben, sie haben es nie gesagt, muss man dazu sagen, es war eher ein Gefühl, war, als ich mit Kind 1 dann schwanger war. War ja mit 19 schwanger. Das war jetzt so und so nicht ganz so gern gesehen, in der Gesellschaft schon überhaupt nicht. Das war für meine Großeltern dann nicht so doll. Also da war es dann schon so, ja, also du musst es jetzt nicht jedermann erzählen und die brauchen das auch noch nicht wissen. Und da wurde ich das erste Mal damit konfrontiert und konnte auch dieses Schwangersein für mich nicht so genießen. Also unabhängig jetzt von meinen körperlichen Problemen, die ich damals hatte, war das schon so, dass ich eigentlich immer versucht habe, den Bauch ein bisschen zu verstecken. Das war wirklich so das erste Mal, wo ich mich daran erinnere, dass mir meine Großeltern ein ungutes Gefühl gegeben haben.
Also sie haben dir erfolgreich eingeredet, dass du dich schämen musst, dass du so früh schwanger wurdest.
Oder? Ja, und dann vielleicht auch noch unverheiratet eben.
Ja, vielleicht schwingt es mit.
Schwingt es mit.
Also wir halten einmal fest, Schamgefühl wird installiert bei Kindern, Jugendlichen oder auch jungen Erwachsenen, bei nonkonformistischem Verhalten. Also wenn man etwas tut, was von der Gruppe als nicht gebührlich oder geziemlich betrachtet wird, dann sagt die Gruppe, du musst dich dafür schämen, dass du so bist, weil du entweder das Ansehen der ganzen Gruppe in Verruf bringst. Das kann zum Beispiel eine Familie sein, nicht? Wenn die Tochter oder der Sohn so ein bisschen Phasen hat, modisch oder was weiß ich was, dass die ganze Familie meint, sie müssen sich für das Kind schämen.
Ja.
Also das war bei mir schon auch sehr stark. Ich hatte ja Kleidungsphasen, die, sagen wir mal, experimentell waren.
Ich glaube, da hat meine Tante damals schon vorausgeschlagen, weil ich kann mich an Erzählungen erinnern, wo meine Oma immer gesagt hat, so, die hat teilweise unmöglich ausgeschaut und wir haben das halt einfach hingenommen. Und ich glaube, muss dazu sagen, meine Tante ist Schneiderin, die hat auch einen guten Stil. Also die weiß schon, was sie macht. Und die hat sie natürlich in ihrer Jugend auch ausgelebt. Aber ich glaube, es war nicht so schlimm wie bei mir. Also ich bin halt einfach eben mit Buffalos gekommen oder eben mit Doc Martens und Kleidchen und oder Schlaghosen.
Das hat jeder angehabt.
Es hat jeder angehabt, natürlich.
Also das war ja jetzt so gesehen keine Verletzung der sozialen Normen. Wenn man mit einer neuen Mode geht, sagen ja die Älteren immer, ach, diese neue Mode, das verstehe ich nicht und das ist ja schrecklich. Das ist ja normal, oder?
Also meine Großeltern haben bei modischen Phasen wirklich nie was gesagt. Auch nicht, als ich ein Ballkleid mit einem Ausschnitt bis unterm Bauchnabel hatte, das ich mit doppelseitigem Teppichklebeband ankleben musste, damit es nicht verrutscht. Die haben nie was gesagt. Die haben immer gesagt, so, ja, solange du jung bist, kannst du das noch tragen und würde es jetzt auch noch tragen.
Weil dann muss man sich schämen, gell? Richtig?
Ich würde es jetzt auch noch tragen. Aber auch jetzt oder halt die letzten Jahre hat meine Oma modisch immer gesagt, dass das eigentlich immer top ist, was sie da so ansieht. Natürlich kennt die meine Kinky oder hat meine Kinky-Klamotten nicht gekannt. Aber das ist jetzt auch kein Thema, das ich mit der Oma besprochen hätte.
Ja gut, aber damit kommen wir zum Thema Sexualität. Also Nacktheit ist die eine Sache. Ganz viel Schambehaftetes hat auch zu tun mit anderen sozialen Normen, nicht wie man sich gibt, wie man spricht, wie man kleidet. Meine Mama hat immer gesagt, man muss sich schämen, wenn man zum Beispiel stinkt. Ich glaube eher, dass sie meine Mama geschämt hat, wenn ich gestunken habe. Aber mein Jugendliche, bis die Deo-Routine einmal drinnen ist, das dauert eine Zeit lang. Kleidung, man schämt sich für die Kinder, wenn die zum Beispiel beim Familiengeburtstag mit einer Kleidung daherkommen, wo die Eltern sagen, das geht ja nicht und man muss sich ja genieren mit dir.
Aber auch da ist es, glaube ich, bei Mädels schon einmal schlimmer, wenn die dann quasi mit einem kurzen oder einem für die Menschen zu kurzen Rock oder einem zu großen Ausschnitt daherkommen. Das ist ja in der Schule so, dass oft eben gesagt wird, bitte Mädels, keine kurzen Röcke und keine Trägershirts und keine weiten Ausschnitte, weil nicht, dass man da jetzt Scham irgendwie installieren möchte, sage ich einmal. Aber auch da ist es, wenn es um die Kleidung geht, wird es immer ein bisschen in Richtung Mädchen gehen, nie bei Jungs.
Nein, da widerspreche ich ganz vehement. Ich glaube, dass das bei Jungs viel schlimmer ist. Bei Mädels geht es immer in eine sexualisierte Richtung. Da wird Kleidung immer sexualisiert und natürlich wird Scham installiert. Es geht ja darum, die Scham als Kontrollmittel zu verwenden, den Mädels zu sagen, sie dürfen sich nicht so anziehen, weil man Kontrolle über sie haben will. Bei den Jungs ist es eher so, Und das schaut an in der Mode. Alles, was die Frauen machen, ist irgendwie cool und stylisch und neu und boah, die können das und die haben Geschmack und die haben Stil und alles und die Männer können es einfach nicht. Denen wird permanent eingeredet, nichts, was sie anziehen, passt zusammen, Hose, schämt, schau an, wie du ausschaust, sehr schrecklich.
Kann man mal festhalten.
Das hat nur nie was mit Sex zu tun bei Jungs.
Das stimmt. Kann man aber festhalten, dass, wenn man sich die Jugendlichen jetzt so anschaut, die Jungs eher alle Jogginghosen anhaben.
Ja, und weiter, was willst du damit sagen?
Ja.
Dass man sich für sie schämen muss? Zack, in die Enge getrieben.
Ich bin eine Mädchenmama, ich kann das schwer beurteilen, ob man sich dafür schämen muss, aber ich kann durchaus verstehen, dass dann Mädels auf die keinen Bock haben. Aber gegen eine Jogginghosen wird halt in der Schule nichts gesagt. Gegen einen kurzen Rock schon.
Ja, es kommt immer darauf an, was die Begründung ist, meiner Meinung nach.
Gut, zurück zur...
So, wir sind jetzt in der Kindheit. Die ersten kindlichen sexuellen Erfahrungen, die sammelt man ja noch relativ unbescholten, würde ich sagen. Also als ich zum Beispiel das erste Mal sowas in Richtung Doktorspiele oder zeig du mir deins, ich zeig dir meins oder so, da war ich noch relativ frei von Scham, was Sexualität betrifft, weil ich viel zu jung war. Da hat man es noch nicht geschafft, mir einzureden, dass Nacktheit böse ist und so weiter. Weil kleine nackte Kinder sind ja noch relativ okay. Na, da zeigt man der ganzen Verwandtschaft die Fotos, wo der Bub in der Badewanne sitzt. Und der Schniedel da so rumdengelt. Das ist ja dann noch süß. Aber sobald der irgendwie Volksschulalter erreicht hat, ist plötzlich Nacktheit böse.
Wo ist die Grenze?
Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Wahrscheinlich ist es bei manchen früher und bei manchen später. Aber auf jeden Fall, es ging dann auch so um das Bedecken natürlich des sogenannten Schambereichs. Das war dann natürlich so eine Sache, wenn man vor den Verwandten irgendwie in der Wohnung, also Oma, Opa etc. nackt herumläuft. Das interessiert ja niemanden als Dreijähriger. Aber wenn das ein Achtjähriger tut, dann heißt es schon, du zieh dir was an. Also warum ist es süß, wenn ein Dreijähriger nackt durch die Wohnung läuft? Warum ist es egal, wenn es ein Fünfjähriger tut? Und warum ist es schon unangemessen, wenn es ein Achtjähriger tut?
Das ist eine gute Frage.
Gute Frage, oder?
Ich glaube, die werden wir heute nicht beantworten
können.
Ich
glaube auch nicht.
Ich möchte aber vielleicht auch nur den Einwand bringen. Ich finde es ganz, ganz schrecklich, auch kleine Kinderfotos, wo Kinder nackt sind, den Verwandten zu zeigen. Also
ja.
Das Kind kann es nicht selbst entscheiden. Und
kann sich vor allem auch nachher nicht dagegen wehren. Nicht?
Genau.
Dann schon zu spät.
Vielleicht mal zum Andenken hier.
Wenn wir jetzt über sexuell, also wirklich die Sexualität, kindliche Sexualität sprechen, ich weiß nicht mehr, wo genau der Punkt war, aber ich habe sehr oft gehört, über Sex spricht man nicht. Also ich glaube, wir sind jetzt schon ein bisschen später natürlich. 10 Jahre.
Wen hast du das gehört?
Eltern. Über Sex redet man nicht. Also nicht einmal das Wort Sex. Pass auf, es war so schlimm, dass gesagt wurde, du weißt, über das spricht man nicht. Über was das? Ja, du weißt schon, über solche Sachen. Also nicht einmal das Wort Sex wurde in den Mund genommen.
Spannend. Meine Oma komplett konträr. Also halten wir mal fest, dass meine Oma schon älter war als deine Mama.
20 Jahre.
Die hat damit kein Problem gehabt. Also die hat mir auch mit 16 noch erklärt, dass zwischen Opa und ihr das eigentlich schon noch ganz gut läuft.
Also meine Mama hat sich da wahnsinnig geniert, in jede Richtung über Sex zu sprechen. Über sich selber hätte sie überhaupt nie geredet. Über meine Sexualität, das war eher mehr so ein, naja, aufklären würde ich auch nicht sagen. Aber ich habe dir schon die Geschichte erzählt, du kennst sie ja nicht. Mit 12, 13 hat meine Mama dann einmal Kondome gefunden. Und welcher 13-jährige Bub hat keine Kondome zu Hause? Wir haben sie eingefroren, mit Wasser gefüllt, weil wir dann so, ne, quasi so Dildos gehabt haben zum Herumspielen. Das war einfach super. Und dann sagt sie ganz entsetzt, ja, hast du schon Sex? Also völlig aus allen Wolken gefallen, statt dass sie irgendwie sagt, okay, der befasst sich mit Sexualität, der besitzt Kondome, das wäre vielleicht nicht schlecht, wenn er vor seinem ersten Mal auch tatsächlich eines hat.
Mhm.
Aber das ist sofort in Richtung Scham gegangen, nicht? Ja, um Gottes Willen und das, warum hast du sowas? Ja, machst du sowas schon? Da hat sie tatsächlich einmal Sex gesagt. Ja, hast du schon Sex?
Tja, war überhaupt nein, war bei uns eigentlich so, auch was erste Periode angeht. Also mein Opa hat sich dann natürlich rausgehalten. Mein Opa war nicht sehr gesprächig. Also was hätte man sagen sollen mit meiner ersten Periode oder die darauffolgenden? Meine Oma hat immer sehr offen kommuniziert. Die hat immer gesagt, du, egal was du benutzen möchtest, das gibt's. Komm, wir gehen gemeinsam einkaufen oder brauchst dich auch nicht dafür schämen, wenn da mal was daneben geht. Sag's mir einfach, ich überziehe das Bett, ich wasche das gleich, passt. Also auch da wurde bei mir nicht mit Scham.
Das wäre bei uns, das würde totgeschwiegen werden. Das ist so wie ein Elefant im Raum. Alle wissen es, da ist was passiert, da redet man dann nicht drüber. Man macht das dann schnell heimlich weg und so.
Ja, ich glaube, sie hätte jetzt auch das Leintuch nicht in Opa ins Gesicht gehalten. Aber,
ja, das ist ein anderes Level.
Aber das wurde einfach nicht mit Scham behaftet. Die Scham über meine Periode kam viel, viel später. Zu Hause war das Normalste der Welt. Aber wie es dann ums Thema Sex gegangen ist, da ist dann die Scham aufgekommen, so, ja, ich kann jetzt nicht, weil ich habe halt gerade meine Periode. Und bis heute ist es auch noch immer sehr, sehr, also es ist in meinem Kopf so, dass mich das noch immer ein bisschen hindert und mich, auch wenn ich während der Periode Sex habe, ich mich nicht 100% fallen lassen kann. Am allerwenigsten, wenn ein weißer Teppich unter mir ist.
Jetzt haben wir aber endlich einmal was identifiziert, wo du dich schämst. Also nicht, weil das gut ist, sondern bis jetzt habe ich das Gefühl gehabt, du kannst bei dem Thema eigentlich eh nicht mitreden. Weil du gar nicht einmal weißt, was Scham ist. Also so kindliche Scham oder nicht, was einem eingeredet wird.
Ja, ich glaube, meine Schamgrenze ist schon nicht so hoch wie, also was heißt nicht so hoch, meine ist sicher höher. Ich kann ja über Dinge in der U-Bahn reden, über die sonst keiner redet.
Gut, aber ich meine, das ist ja auch nicht nur eine Frage der Scham, das ist ja auch eine generelle Frage, sagen wir mal, in der U-Bahn geht man anderen Fahrgästen nicht auf die Nerven, egal mit welchem Thema. Also mir wäre sehr wichtig, dass in der U-Bahn nicht alle so laut durcheinander schreien, weil dann bin ich genervt. Worüber die reden, ist mir völlig wurscht.
Ja gut, von der Lautstärke haben wir ja jetzt nicht geredet.
Ja, du weißt doch, gar nicht, wie laut du redest in der U-Bahn, wenn du telefonierst. Ich weiß das.
Ich telefoniere nie in der U-Bahn.
Doch, tust du.
Nun gut, also ja, Thema Periode ist auf jeden Fall ein Thema, das glaube ich auch gerade Frauen auch wieder oder halt Menschen, die menstruieren. Ich glaube, das ist schon oft so ein schambehaftetes Thema. Wird uns ja auch immer wieder suggeriert. Sei es, ich glaube, es gibt überhaupt erst seit 1-2 Jahren rote Flüssigkeit in Werbung.
Genau, das ist das Thema.
Sei es, dass man den Tampon in die Hand legt.
Hängt die Periode auf, da wo sie passiert.
Ja.
In der Handfläche.
In der Handfläche.
Die blaue.
Oder auch eben die Werbespots waren ja teilweise echt ein Wahnsinn. Das ist ja auch schon besser geworden. Aber damit fängt es ja an. Damit wird uns ja suggeriert, Periode ist böse. Und es gibt ja auch ganz viele Männer, die uns Frauen dann ja auch mitteilen, dass sie es eigentlich total grauslich finden.
Ja klar, die haben ja gar keine andere Chance, wenn ihnen das von Kindheit auf schon so eingeredet wird und sie dann aber auch nicht die Gabe besitzen, darüber zu reflektieren und nachzudenken, ja, sag einmal, ist das eigentlich notwendig oder ist das überhaupt richtig? Tun sie ja nicht, ne? Die behalten das dann einfach bei, kriegen irgendwann Kinder und reden ihren Kindern dann den gleichen Quatsch ein und so perpetuiert sich das über Generationen und wir werden diese Scham nie los.
Ja, genau.
Also ein gutes Thema, Periode bei Frauen, das ist sicher wahrscheinlich eins der schambehaftetsten Themen, sei es in der Werbung, sei es im Alltag. Und ich glaube schon, dass wir sind ja jetzt gerade so im Schulalter, wenn die Periode losgeht. Also ich habe das schon so wahrgenommen, dass die Mädels natürlich auch so ein bisschen drüber reden und wenn ein Bursche mal in der Nähe war, dass das dann gleich
ja.
Und dass natürlich sich die Geschlechter da ein bisschen trennen, was die Scham betrifft in die Richtungen. Bei den Mädels ist es vielleicht die Periode, dann wenn die Brust anfängt zu wachsen. Da kann ich mich auch erinnern an ein starkes Schamthema bei einigen. Also Volksschule, vierte Klasse Volksschule, war das erste Mädel in meiner Klasse, bei der der Busen schon sehr ausgeprägt war. Und natürlich die Jungs schauen und weißt du, alle ganz, was ist denn da? Und die hat schon Busen und so. Und das war für sie dann auch unangenehm natürlich, weil die Jungs immer geschaut haben. Also diese Scham, die wird da schon ein bisschen in diesem Alter, in der Präpubertät, stärker ausgeprägt. Und dann geht bei den Jungs ein ganz schambehaftetes Thema natürlich diese vollkommen unnötigen, unplanbaren und vor allem auch unerklärbaren Erektionen irgendwo mitten im Unterricht.
Wo man dann sagt, sie können die Tafel zu mir bringen. Genau, ja. Aber ich werde ja nicht aufstehen.
Also da, was die Fantasie der Jungs da so macht, das weiß auch keiner genau, aber du sitzt im Matheunterricht und machst das Langweiligste, was in deinem ganzen Leben je gemacht hast und plötzlich kriegst du Erektion, sitzt da und, oh, shit, sieht's eh keiner, schaut eh keiner. Ich meine, gut, man muss jetzt auch nicht irgendwie stolz sein auf eine Latte im Matheunterricht. Eine Latte in Mathe ist ja nicht hilfreich, da bringt ja nichts.
Nämlich gerade in Mathe. Schlimmeres.
Oder natürlich dann, also ich kann mich erinnern, im Turnunterricht, das fängt halt auch so an, dass man ein bisschen schaut, wenn man so vorbeigeht, der eine Turnsaal ist dort, der andere Turnsaal ist da und man geht halt einmal vorbei und schaut, sieht man da irgendwie die Mädchen, wie sie sich gerade umziehen oder so. Das heißt, der hat ja alles mit Scham zu tun. Erregung und Scham hängt ja irgendwie zusammen.
Ja, ja. In dem Fall würde ich auch bitte alle Eltern, die uns zuhören, egal ob sie Jungs oder Mädels haben, bitte geht's gerade mit dem Thema Periode offen um. Auch bei den Jungs, weil es hilft uns Frauen, uns Mädels nicht, wenn die Jungs dann eben da so, ja, na, und du musst sie in Ruhe lassen oder da sollte man keinen Sex haben oder was auch immer da so eingeredet wird, geht's mit dem Thema offen um. Bringt's denen bei, dass das was ganz Natürliches ist und eben dazugehört.
Ja. Naja, und das ist, glaube ich, auch ein bisschen ein Job der Eltern tatsächlich, auch bei Kindern, die mit dem Thema jetzt nicht selbst körperlich zu tun haben, zu sagen, hey, da ist was, das gibt's, das ist ganz normal. Ohne dem wären wir alle nicht da. Das ist also wichtig, dass es das gibt und lernst damit umzugehen.
Ja, genau.
Und pauschalisiert's nicht und kommt's nicht mit blöden Sprüchen daher und was weiß ich was.
Genau, weil eure Jungs können auch Mädchenpapas werden. Dann werden die auch so konfrontiert wie der Jörg mit drei Frauen da. Wo die Stimmung dann vielleicht auch noch kippt.
Ja gut, jetzt sind wir in dem Alter, wo es schwierig wird, nicht? Mit Schämen. Und ein zweites Wort, das wir da unbedingt ins Spiel bringen müssen, ist natürlich das Shaming. Weil woher kommt denn die Scham? Dass einem andere einreden, dass etwas, das man tut, nicht hätte getan werden sollen. Oder
dass, so wie man aussieht.
Dass eine Eigenschaft, die man hat, eigentlich nicht gut ist.
Oder so wie man aussieht. Und da wären wir beim Thema Bodyshaming. Mir wurde in der Schule immer gesagt, ich bin zu dünn. Ich soll auch ja nicht zum Ball hingreifen, weil sonst breche ich auseinander.
Das heißt, das Shaming und im Bereich Sexualität reden wir besonders über Bodyshaming. Im Bereich Sexualität geht es auch um Kinkshaming natürlich. Mhm. Und vor allem betreffend die Frauen das sogenannte Slutshaming. Über das haben wir ja schon mal gesprochen, diesen Unterschied zwischen Männern und Frauen. Gibt es natürlich auch bei Männern, aber es ist nicht sehr viel kleiner übrigens mehr. Gell? Diese Effekte werden immer kleiner, aber es ist kleiner. Mhm. Slut-Shaming, Body-Shaming, Kink-Shaming. Das heißt, man versucht, anderen Menschen einzureden, dass, wie sie sind, wie sie fühlen, wie sie handeln, wie sie denken, ist schamhaft. Und genau. Sie sollten sich schämen dafür.
Oder was sie sich wünschen.
Wie die Ärzte so schön in ihrem Lied sagen, sie sind eine Schande für die ganze Nation. Das heißt, was ist das Problem mit dem Shaming? Wir perpetuieren damit negative Vorurteile, Stereotypen und wir gehen in einen Teufelskreis. Also ja. Wir erzeugen durch das Shaming Menschen, die sich dafür schämen, wie sie sind. Vielleicht wachsen die dann auf und fangen an, andere Menschen zu schämen und dieser Teufelskreis muss einfach durchbrochen werden.
Ich gebe dir vollkommen recht.
Was sagst du zum Thema Body Shaming? Wie hast du das? Denk einmal vielleicht an deine Schulzeit oder wie warst du früher so drauf und wie denkst du jetzt drüber?
Also bei uns hat es ja die ganzen Ausdrücke wie Mobbing und Bodyshaming ja noch gar nicht gegeben. Da ist man halt ein bisschen gehänselt worden oder ein bisschen auf den Arm genommen worden und das hatte man ja zum Aushalten. Wie weit kann man das aushalten, wenn dir jeder Arzt fragt, ob du eine Essstörung hast, weil du so dünn bist? Wie kann man das aushalten, wenn du wirklich permanent auf deinen schlanken Körper angesprochen wirst? Das war für mich wahnsinnig schlimm. Vor allem auch, weil ich habe ja ganz normal gegessen, ich habe jetzt keine Essstörung oder so gehabt, aber es hat natürlich mein Körperbild auf mich selbst jetzt schon natürlich beeinflusst. Und das zieht sie mit ganz vielen Dingen dann durch. Dann kriegst du ein Kind, dann hängen die Brüste, alle anderen Frauen, die du siehst, haben aber pralle Brüste. Und das geht ja dann so weiter. Und dann denkst du, okay, die eigenen Brüste sind jetzt nicht mehr so schön. Und wenn man sieht ja, oder hat gerade Anfang der 2000er und in den 90er diesen Boom an Brust-OBs ja förmlich mitkriegt bei Stars und Sternchen. Ich glaube, da geht die Zahl jetzt auch wieder zurück. Jetzt will man wissen.
Ja, weil die Zahl der Probleme hochgeht.
Dass es auch für die Gesundheit ein wahnsinniges Thema ist. Aber auch da war es halt schon so, dass gerade in meiner Jugend ich das Gefühl gehabt habe, dass mein Körper nie gut genug ist.
Das hängt natürlich jetzt stark mit Idealbildern zusammen, die propagiert werden von diversen Seiten.
Ja, das war ja in den 90er ganz schlimm.
Ja, aber ich meine, das können die Medien sein. Also für mich ist das ja nur immer ein Phänomen, dass man eine Frau, die sich Silikon in die Brust hineinoperiert, ein Busenwunder nennt. Was ist denn da Wunder dran, wenn man Haut aufschneidet und Silikon reinsteckt? Mit dem nötigen Kleingeld kann ja dann jeder ein Wunder vollbringen.
Ja, schon. Siehst du, habe ich das noch gar nicht gesehen. Das Busenwunder habe ich schon wieder ausgeklammert, dass es das ja auch gegeben hat.
Ja, man hätte sie auch die Selbstwahrnehmungsgestörte nennen können, zum Beispiel.
Ja.
Weil die ich jetzt gerade im Kopf habe, die hatte davor auch einen schönen Busen.
Wen hast du denn jetzt gerade im Kopf?
Die Pamela Anderson.
Also ich war bei der Lolo Ferrari.
Ja gut, bei der ist ein anderes Thema. Also aber das ist eine andere Liga, ein Wunder. Das ist ein Wunder, weil da wundere ich mich ja schon.
Alle Mitte 30-Jährigen abwärts, die zuhören, müssen jetzt googeln.
Googeln bitte.
Aber ja. Ja.
Ja, wenn ich an das zurückdenke, in der Zeit so 13, 14, 15, 16, keine Ahnung, Jugendlicher, pubertierender Jugendlicher, ganz, ganz schlimm. Also alles, was irgendwie herangezogen werden konnte, um jemanden zu verarschen, also zu schämen, kann man ja heute sagen, wurde hergenommen. Das war völlig egal, ob das eine Zahnspange war, Bauchspeck, ein komischer Haarschnitt, eine Brille, Pickel, irgendwelche Asymmetrien, Abstände, Ohren, zu große, kleine Lippen, Nase, Augenbrauen zusammengebracht, alle, einfach alles. Wir haben einfach alles verwendet gegen die anderen, um uns irgendwie über sie zu erheben. Und da habe ich mich selber wahrscheinlich am allermeisten schuldig gemacht. Die Frage für mich heute ist natürlich, woraus resultiert das? Also mangelndem Selbstwertgefühl und dem zwingenden Drang, sich über andere erheben zu müssen.
Wie reflektiert du bist?
Die andere Seite ist eben dieses Moment der Kontrollausübung. Also warum Frauen mehr mit Scham behaftet werden oder in Schamesgefühle getrieben werden, ist mir völlig klar. Das tun Männer, um die Macht über sie zu erhalten. Und ich sage bewusst erhalten, weil das Patriarchat hat ja jetzt nicht gerade dafür gesorgt, dass die Frauen so wahnsinnig viel Macht über die Männer haben.
Ja. Gut, Bodyshaming.
Bodyshaming.
Eins. Kommen wir zum Shaming von Vorlieben. Ich will noch gar nicht Richtung Kink-Shaming gehen, sondern was passiert, wenn man einen Wunsch in der Sexualität äußert, und dafür geschämt.
Sagen wir mal jetzt, wenn wir über Kinks sprechen, dann reden wir über Dinge, die vielleicht nur ein kleinerer Prozentsatz der Menschen als sexuelle Vorlieben hat. Reden wir mal über Dinge wie einen Blowjob zum Beispiel. Nicht? Das ist natürlich eins der ersten Dinge, mit denen sich Jungs, wenn es um Sex geht, auseinandersetzen. Ich will einen geblasen bekommen, weil das finde ich geil. Nicht? Das habe ich gehört, das habe ich gesehen, vielleicht in Pornos, das will ich auch. Diesen Wunsch zu äußern ist unfassbar schwer wegen Scham. Weil man schämt sich einfach dafür. Kannst du ihn in den Mund nehmen? Dieser Satz kommt nicht über die Lippen.
Damals.
Nein, wir reden ja jetzt über Jugendliche.
Ja, ja.
Du kannst ja nicht jetzt von einem 40-jährigen Perversling ausgehen, wie der seine sexuellen Vorlieben kommunizieren kann im Vergleich zum 15,5-Jährigen, der gerade darauf hingeht, das erste Mal Sex zu haben.
Stellst du dich da gerade als Perversling hin?
Ich habe nicht von mir geredet.
Ach so, okay.
So ganz allgemein über 40-jährige Männer geredet.
Dieser Mann macht mich fertig. Ja. Ich kann mir, also wenn ich jetzt an meinen ersten Freund zurückdenke, ich glaube, der hat diesen Satz auch nicht über die Lippen gebracht. Könnte ich mir jetzt nicht erinnern. Ich kann mir aber erinnern, dass so nach unserem ersten Mal und die ersten paar Mal Sex, ich von vornherein das sofort ausgeschlossen hatte.
Ja gut, dann ist,
mache
für
das
ihn,
niemals.
Dann ist für ihn nachzufragen natürlich sowieso tabu. Weil dann schämt er sich ja gleich noch viel mehr, weil du hast sicher nicht gesagt, naja, ich möchte das halt nicht oder ich habe Angst davor oder irgendwas. Du hast sicher gesagt, weil das ist ja total grauslich und überhaupt.
Nein,
und
das habe ich nicht gesagt.
Irgendwas in der Hand.
Ich habe gesagt, das werde ich nie machen.
Warum? Hast du denn ohne Begründung?
Was war die Begründung? Ich glaube, das ist in meinem Kopf noch nicht ganz so zusammengegangen, dass man das Teil in den Mund nimmt, mit dem man aufs Klo geht. Das war so, not forget, ich war 15. Also ich war ja jung bei meinem ersten Mal.
Aber Sex funktioniert ja grundsätzlich nur über das Zusammenfügen von Teilen, mit denen
ja,
man eigentlich aufs Klo geht.
Ja, aber das ist in meinem Kopf zusammengegangen. Das andere nicht. Ich spoiler jetzt einmal, ich glaube, es hat nach diesem Satz keine 4 Wochen gedauert, dass ich meine Meinung revidiert habe.
Ach so, okay, ja.
Und mir gedacht habe, ja, probieren wir halt einmal.
Also bei mir konkret, haben wir auch schon mal drüber geredet, war ja das Thema auch, einen sexuellen Wunsch zu äußern, war glaube ich das erste Mal, wo ich versucht habe, irgendwie darüber zu reden und bin natürlich sofort ausgelacht worden. Was dann das für die nächsten Jahre einmal beendet hat, dass ich über meine sexuellen Wünsche spreche. Und es war was relativ harmloses, gell? Also das geht da nicht um Kinks. Das heißt, die Thematik ist die, du tust dir schon wahnsinnig schwer, über einen sexuellen Wunsch zu reden, weil von der Oma weg und so und Mama, in meinem Fall haben schon alle immer gesagt, man redet nicht über Sex. Jetzt schwierig, nicht? Wie kommuniziert man seine Wünsche, wenn man nicht drüber reden darf?
Darf ich mal ganz kurz unterbrechen? Also für das, dass dir jetzt...
Aber die Kurven kratzt, gell?
Halbes Leben lang eingeredet worden ist, man redet nicht über Sex. Ja, gratuliere, dass du mich geheiratet hast.
Ja, und jetzt sitzen wir in einem Podcast.
Das krasse Gegenteil.
Wir reden über Sex. Ja, ist ja Entwicklung. Da tut sich ja was. Aber ich würde mir jetzt, ich überlege mir, wie viele von den Leuten da draußen in unserem Podcast hören oder andere Podcasts hören zu diesen Themen, Sexualität, offene Beziehung etc., haben ähnliche Erfahrungen gemacht.
Ich glaube, ganz viele.
Schreibt es der Claire.
Warum mir?
Naja, weil du viel mehr Follower hast und so.
Schreibt es mir.
Du bist die Pressestelle.
Ich bin die Pressestelle, okay. Gut.
Also es wäre wirklich interessant, gerade so im Thema über Sex reden, sexuelle Wünsche äußern. Das sind ja die schambehafteten Themen.
Ich habe schon immer gut und offen über Sex reden können. Aber es fällt auch mir schwer, oft zu sagen, was ich mir wünsche. Oder was ich gerne ausprobieren möchte. Und das fällt mir auch bei dir schwer.
Und was ist der Grund dafür?
Ja, deswegen gibt es die Folge, oder?
Scham.
Natürlich. Ich will ja nicht, dass du glaubst, dass ich so eine kleine perverse Drecksau bin.
Gut, jetzt, ich weiß. Also wenn das, was du Angst hast, dass dann in der Wahrnehmung rauskommt, vorweggenommen eh schon da ist in der Wahrnehmung, dann kannst du ja reden.
Sagst du mir jetzt, ich bin eine kleine perverse Drecksau?
Ich glaube schon.
Ihr habt es jetzt alle gehört.
Würden wir sonst hier sitzen? kommen wir zu ein bisschen einem schwierigeren Thema. ich glaube, das ist ja besonders dir ein Anliegen, auch darüber zu sprechen. Mir ist nämlich heute bei der Recherche aufgefallen, dass es sogar etliche wissenschaftliche Studien dazu gibt, was für einen Zusammenhang es gibt zwischen sexualisierter Gewalt und Scham. Und das ist natürlich ein Thema, über das man auch sprechen muss, wenn es um Scham geht.
Genau, und da sprechen wir jetzt eine Triggerwarnung aus. Für alle, die jetzt mit sexueller Gewalt oder auch Vergewaltigung ihre Themen haben, würden wir bitten, hier dann vielleicht Schluss zu machen. Ja, es ist mir ein großes Thema, ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt, weil wenn es gerade um Vergewaltigungen geht, es fängt ja schon mit der Frage an, was hat sie getragen?
Genau. Die Thematik rutscht sofort auf eine Schuldumkehr, nämlich der Anteil des Opfers an der Tat wird gerade bei sexualisierter Gewalt sofort in den Vordergrund gestellt.
Ja, da fängt das Problem schon einmal an. Und es gibt ja immer wieder Ausstellungen. Derzeit hat, ich glaube, in Deutschland ist eine, wo auch wieder mal Kleidung ausgestellt wird, was Frauen während einer Vergewaltigung angehabt haben.
Da ist kaum sogenannte sexy Kleidung dabei.
Da ist von der Bundeswehr Uniform bis zum Blümchen-Nachthemd hin zu Jogginganzug alles dabei. Am allerwenigsten ist es der kurze Rock und das bauchfreie Top.
Mhm.
Und da kommt es ja schon, also da werden ja Frauen schon einmal in diese Scham gezwungen.
Und die Begründung bringen wir gleich vorweg. Ich habe es ja eh schon mal gesagt, Scham wird als Mittel benutzt, um bei den Opfern zu erzwingen, dass sie nicht über die Taten sprechen können. Und das nützt natürlich den Tätern, um sich selbst zu schützen, um die Tat zu verdrängen. Weil wenn sie wissen, sie brauchen nur beim Opfer genügend schlechtes Gewissen in Richtung Scham erzeugen, dass sich die nicht mehr trauen, darüber zu sprechen, dann sind sie selber safe.
Ja.
Und die Medien und die Justiz machen sich da leider zu oft, natürlich nicht immer, das ist ja klar, aber zu oft zu Komplizen, indem sie diese Narrative pushen, also dass die Kleidung der Vergewaltigungsopfer irgendeinen Einfluss hätte auf die Tat. Oder so Dinge wie das, weiß nicht, Verhaltensweisen auch oder was sie sagt,
ja, oder
was irgendwie provoziert hätte, dass er ja glauben hätte können, das sei okay gewesen.
Genau, oder sie hat ja nicht laut genug Nein gesagt oder sie hat sich ja überreden lassen, wie auch immer. Man braucht sich nur einige Urteile anschauen, wo Frauen sich getraut haben, das anzuzeigen, wo Frauen sich den Mut gefasst haben, über das nicht einmal, sondern noch weitere 10 Mal zu reden, vor wildfremden Menschen, vor Männern und dann teilweise Freisprüche rauskommen, weil sie hat sich nicht genug gewehrt.
Mhm.
Und dann geht diese Frau mit diesem Freispruch nach Hause und glaubt, sie hat alles falsch gemacht und schämt sich dafür.
Genau, und das ist diese Täter-Opfer-Umkehr. Es wird oft das Opfer sofort einmal zum Täter gemacht.
Ja, und
dir ist etwas passiert. Ja, was hast du denn falsch gemacht, dass dir das passiert ist?
Ich möchte wirklich noch einmal darauf hinweisen an die Gisèle Bellicot, großartige Frau, die nicht nur den Mut gefasst hat, sondern mit hoch erhobenen Hauptes sich auch vor die Presse gestellt hat. Die Frau hat unfassbares Leid erfahren und der Satz, die Scham muss die Seite wechseln, hat sie bei mir so eingebrannt und ich glaube, das war der Satz 2024 schlechthin.
Ja, das sollte der Satz für das ganze Jahrhundert werden, meiner Meinung nach.
Und ich glaube, da gibt es nichts mehr hinzuzufügen. Also wir können auch dieses Thema mit sexueller Gewalt und Übergriffigkeit mit diesem Satz einfach beenden. Die Scham muss die Seite wechseln.
Amen. Dann wenden wir uns jetzt einem leichteren Thema wieder zu, obwohl es auch dort besonders tragisch hergeht, habe ich so das Gefühl, und zwar den sozialen Medien. Ja, schämst du dich eigentlich gar nicht, dass du das, was du da so machst an Schweinereien, auch noch in die Öffentlichkeit hinaus posaunst?
Das hat mich ein bisschen sprachlos gemacht. Nein, ich schäme mich für das, was ich in die Welt rausposaune, nicht. Ich habe da, also das ist ja auch was ich noch kontrollieren kann. Ich teile ja nicht alles. Es sind ja immer nur so kurze Einblicke. Und was hinter verschlossenen Türen passiert, das wissen die Menschen ja dann nicht. Also nein, das, was ich preisgebe, für das schäme ich mich nicht. Natürlich gab es halt den einen oder anderen Moment, wo du irgendwie einmal so einen Satz fallen hast lassen, jemand anderen gegenüber, wo ich mich dann sehr wohl ein bisschen geschämt habe. Anderes Thema.
Das hat jetzt nichts mit sozialen Medien zu tun, oder?
Nein, das hat nichts mit. Nein, das war nicht in den sozialen Medien, das war face to face. Aber natürlich, du sprichst jetzt auf Scham in Social Media an. Und da gibt es jetzt wenig Thema, dass sich Leute für, wenn sie einen Account haben, für das schämen, was sie machen. Heißt, ob die jetzt auf Kink-Partys geht, eher so eine toxische Männlichkeit oder ein ganz komisches Coaching angeboten wird oder wie auch immer. Diese Menschen schämen sich nicht, diese Accounts zu haben. Hingegen, was auf Social Media sehr wohl ganz, ganz groß Thema ist, ist Frauen, die sich dafür schämen, wenn sie nicht schwanger werden. Wenn dieser unerfüllte Kinderwunsch, Frauen suchen dann meistens die Schuld bei sich. Das ist ein Thema, das immer wieder mal aufkommt, wo Frauen halt darüber auch aufklären, zu sagen, okay, man soll sich nicht dafür schämen, wenn es nicht klappt. Oder auch Übergriffigkeiten während der Geburt. Das ist ja auch ein ganz großes Thema. Habe ich auch selbst erlebt, dass man sich in ausgelieferten Situationen wie während einer Geburt dafür schämt. Sei es, dass man einfach vor Schmerzen nicht mehr kann, keine Energie mehr hat, was auch immer, dafür schämt man sich. Also das wird davon teilweise ganz schlechten Hebammen auch schon suggeriert. Das ist ein großes Thema, eben, dass diese Scham, wenn Übergriffigkeit während der Geburt passiert, dass das halt aufgearbeitet wird, dass das nicht normal ist, dass es Frauen gibt, die darüber sprechen, weil das natürlich auch ein Trauma verursacht hat. Auch da geht es im Social Media darum, diese Scham aufzuarbeiten, damit sie nicht mehr vorkommt. Oder auch, was auch mit Scham zu tun hat in Social Media, ist, dass Frauen, die offen über ihre Sexualität reden, natürlich sehr schnell als Schlampen und leicht zu haben und Sonstiges wieder beschimpft werden. Auch da wird einem immer wieder mal so von dem einen oder anderen Typen, es sind wirklich hauptsächlich Männer, die solche Kommentare schreiben, suggeriert, dass man sich dafür eigentlich schämen sollte, viele Sexualpartnerinnen, Partner gehabt zu haben. Also auch da, man sieht, das Thema Scham in den verschiedensten Themenbereichen wird hauptsächlich von Frauen angesprochen, weil es Frauen betrifft. Und jetzt geht's zur Wissenschaftsecke.
Ja, in der Wissenschaftsecke habe ich zwei Sachen, die ich kurz vorstellen möchte. Zum einen geht es auch zur sprachlichen Trennung. Ein Artikel aus 2005 von Tengne et al. Heißt Shame, Guilt and Embarrassment. Will the real emotion please stand up? Finde ich schon mal geiler Titel. Das war ja auch genau die Zeit, wo Eminem gerade ganz groß war. Es geht darum, sind Scham, Schuld und Verlegenheit trennbare Emotionen? Sind es überhaupt Emotionen oder sind es die Abstufungen einer selben Emotion? Und die AutorInnen zeigen da, dass diese Konzepte phänomenologisch, funktional und auch empirisch trennbar und auch wirklich messbar sind. Verlegenheit, das kennen wir ja alle, könnte man auch sagen, der Begriff Schamesröte kommt da so ein bisschen ins Spiel, ist etwas sehr Kurzzeitiges, was mit starken physiologischen Reaktionen einhergeht. Also wirklich das Erröten, das Rotwerden im Gesicht, die Herzrate steigt, man merkt, wie der Puls losgeht. Und es hat aber wenig moralische Implikationen, das ist situativ. Da geht es nicht darum, dass man ganz allgemein der Meinung ist, etwas Verwerfliches zu tun. Gefühl des Ertappt- oder Beobachtetwerdens in einer Situation im sexuellen Kontext ist da zum Beispiel recht wichtig. Schuld hingegen hängt an der Erkenntnis oder auch der Einbildung konkreter Fehlhandlungen. Also es muss keine tatsächliche Fehlhandlung sein, sondern du kannst dir auch einfach nur einbilden, dass du was Falsches gemacht hast. Das geht mit Reparation und Entschuldigung einher. Hängt aber sehr stark am Empathievermögen. Und davon wirklich abgrenzen kann man die Scham, die sehr stark an der Kohärenz von Selbstbild und Idealbild zusammenhängt. Das führt dann sehr stark zu Rückzug, Leugnung und Externalisierung der eigenen Schuld. Und das finde ich ein spannendes Konzept, darüber nachzudenken, weil Schuld, wenn die nicht externalisiert wird, dann hängt es damit zusammen, dass man selber auch aktiv wird und sagt, ich entschuldige mich für mein Verhalten, ich erkenne das selbst als falsch an und das hat nichts mit Rückzug zu tun. Und so kann man zum Beispiel Schuld und Scham sehr gut trennen. Die zweite Sache, die ich vorstellen möchte, ist eine Meta-Analyse von Emma Sommer et al. Aus 2017. Die heißt Implications of Sex Guilt. Und da jetzt mal kurz ein Side-Joke. Die Hauptautorin Tara Emmas Sommer, also Dr. Sommer, das ist eine wirkliche Dr. Sommer. Das ist nicht die aus der Bravo, aber das ist eine echte Sexforscherin mit dem Namen Dr. Sommer. Das finde ich schon mal geil. Sexuelle Schuld wird hier verwendet als sprachlicher Überbegriff, denn diese Meta-Analyse, also die umfasst ganz viele andere Studien, die zeigt, das ist das Spannendste, dass Frauen ein höheres Schuld- und Schamempfinden als Männer haben. Side note von mir, klar, wird ihnen ja auch seit frühester Kindheit eingetrichtert, dass sie sich schämen müssen für das. Es ist nur ein kleiner Effekt, aber er wurde in unzähligen dieser zusammengefassten Studien gefunden. Spannend ist, dass jetzt diese höhere Sex-Guilt, also diese höhere Selbstwahrnehmung von sexueller Schuld, Scham und so weiter, also ich verwende den unübersetzten Begriff, korreliert mit weniger sexueller Aktivität, negativerer Haltung gegenüber Sex, niedriger Erregung und vielen anderen Dingen. Jetzt meine Interpretation dazu, Leute, wenn ihr wollt, dass eure SexualpartnerInnen so richtig abgehen und ihr den geilsten Sex habt, dann hört auf, ihnen so viel Schuld einzureden für ihre Vorlieben, für ihre Wahrnehmungen. Und da geht mein Blick ganz dezidiert in Richtung Männer. Wenn Männer Frauen ständig einreden, man muss so und so sein, man muss sich so und so verhalten, man darf bloß nicht dieses und jenes, und dann wundern sie sich, dass die Frauen alle keinen Sex wollen, mit vor allem diesen Männern. Ja, dann haben wir eine Erklärung dafür. Also, Shaming macht unsexy. Das ist die Interpretation dieser Studie. Und den stärksten Zusammenhang mit Sexguilt, den verschweige ich jetzt ganz bewusst. Weil den will ich für die nächste Folge aufheben. Wir haben uns nämlich gefragt, woher kommt diese ganze Scham eigentlich? Wer redet uns das ein?
Ein Vorwurf, den wir in vielen Kommentaren über offene Beziehungsformen gesehen haben, ist, das sei ja gottlos oder sündig.
Und in diesem Sinne schäme ich mich jetzt überhaupt nicht mehr, wie immer zu sagen, danke Leute, das war's für diese Folge. Wir hoffen wie immer, dass sie euch gefallen hat.
Und in der nächsten Folge sprechen wir über Religion. Bis zum nächsten Mal.
Mit Claire.
Und Jörg.